Hallo liebe Hörer, ich bin Jürgen Höller, Ihr Lebens- und Erfolgsmotivator. Diese CD soll Ihr Leben bereichern und verbessern. Denn genau das ist meine persönliche Mission, Menschen zu mehr Erfolg und zu mehr Lebensglück zu führen. Diese CD wurde Ihnen übrigens von einem sehr lieben Menschen geschenkt, einem Menschen, dem Sie sehr, sehr viel bedeuten. Am Ende dieser CD erhalten Sie von mir darüber hinaus noch 3 besonders wertvolle Geschenke. Also, es lohnt sich jetzt für Sie, diese CD zu Ende zu hören und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg und melde mich am Ende der CD noch einmal bei Ihnen mit meinen 3 persönlichen Geschenken.
Ich möchte starten mit einer Metapher, die so wunderbar in die jetzige Zeit passt, die wir momentan in der Wirtschaft erleben, und zwar die Metapher von dem Schuhverkäufer. Eine Schuhfirma beschließt, dass man möglicherweise in Afrika einen neuen Markt erschließen könnte. Aber man weiß nicht ganz genau, lohnt es sich, dort eine Filiale zu eröffnen, hat es Wert, dort Mitarbeiter aufzubauen, eine Menge Kosten, und dann läuft möglicherweise der Umsatz nicht so, wie man das geplant hatte. Also schickt man erstmal eine Vorhut, einer ihrer besten Mitarbeiter geht hinüber und nach ein paar Tagen schickt er sein erstes E-Mail und schreibt: Ich habe die Lage sondiert. Der Markt sieht folgendermaßen aus: Von 1000 Menschen, die hier in diesem afrikanischen Land leben, tragen nur 5 überhaupt ein paar Schuhe. Deshalb meine Empfehlung, hier keine Filiale zu eröffnen. Es ist kein Markt für Schuhe da. Ein Konkurrenzunternehmen hat aber zum gleichen Zeitpunkt auch einen Schuhverkäufer dorthin geschickt, auch zum Prüfen, ob es sich lohnt, in diesen Markt einzusteigen. Und auch er kabelt nach einigen Tagen per E-Mail zurück: Habe den Markt hier sondiert. Die Lage stellt sich folgendermaßen dar: Es tragen nur 5 Menschen von 1000 überhaupt ein paar Schuhe. Deshalb lautet meine Empfehlung, sofort mal 10.000 Paar Schuhe schicken und 10 Mitarbeiter, denn ein Riesenmarkt wartet auf uns. Ich hoffe, dass heute bei diesem Motivationstag hier, bei diesen circa 2000 Menschen, die hergekommen sind, die Kategorie der Optimisten überwiegt. Und ich gehe auch davon aus, dass nicht viele zu den Pessimisten gehören, die vielleicht heute früh schon aufgestanden sind mit dem Gedanken: Was soll der Tag heute schon bringen, der mit Aufstehen beginnt? Nein, heute geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, ob wir uns motivieren können, und nicht nur motivieren können, sondern wie wir mit dem richtigen Know-how, mit den richtigen Maßnahmen, Techniken, Strategien, sagen wir doch dazu, mit den richtigen Stellschrauben in unserem Unternehmen, wenn wir selbstständig sind, oder bei unserer eigenen Person, wie wir diese Stellschrauben so einstellen können, dass wir auch in schwierigeren Zeiten, die sicherlich aufgekommen sind, auch bei Gegenwind erfolgreich sein können. Wenn man, der Professor Henkel hat vorhin gesagt, dass er mit seinem kleinen Segelbötchen, wobei 11,23 Meter auch nicht so klein ist, mit seinem kleinen Segelbötchen da vor Anker lag. Und bei einem Segelboot ist es so, wenn der Wind von hinten kommt, dann freuen sich die Segel, dann werden die aufgebläht und er geht das richtig voran. Aber es gibt die Möglichkeit, mit einem Segelboot auch gegen den Wind zu segeln, wenn man gelernt hat, wenn man eine Ausbildung hat und wenn man weiß, wie man die Segel setzen soll. Krise, Krise, Krise. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht vollgeballert werden mit diesem Wort. Es vergeht keine Talkshow, wo nicht dieses Thema aufgegriffen wird. Und mittlerweile haben wir seit September so viel über Krise gelesen, so viel über Krise gehört und so viel über Krisen unterhalten und so viel nachgedacht über Krisen, dass wir in kürzester Zeit weltweit eine der größten Krisen bekommen haben. Doch was ist eine Krise und was passiert überhaupt in einer Krise? Ich möchte es mal mit einer Metapher ein bisschen veranschaulich darstellen. Wie wir uns momentan verhalten, wir alle, weltweit übrigens mittlerweile, Globalisierung ist ein Riesenvorteil, wenn es gut läuft, ist jetzt anscheinend aber auch erstmal problematisch, dann nämlich, weil weltweit plötzlich eine Krise auftaucht. Früher gab es mal eine in Asien, da gab es mal eine in Südamerika, da gab es mal eine in den USA oder eine in Europa. Heute haben wir eine Weltwirtschaftskrise weltweit, die natürlich auch durch die Globalisierung jetzt verstärkt gekommen ist. Das heißt, bei allen Vorteilen der Globalisierung ist natürlich so, wie immer alles Positive, hat es auch manchmal einen kleinen Nachteil. Ein Hotdog-Verkäufer, schon ein bisschen älter, hat in Amerika, in der Wall Street, da wo die Finanzbosse sitzen, wo die Finanzfirmen sitzen, einen Hotdog-Stand. Wer schon mal in New York war, kennt die. Die ganzen Finanzbanker gehen in der Mittagspause hinunter und essen dann einen Hotdog. Und da kann man dann Zwiebeln nehmen, alle möglichen Zutaten. Das essen die anscheinend jeden Tag. Also ich mag es nicht so, aber sei dahingestellt. Eines Tages kommt sein Sohn, der als Unternehmensberater für eine amerikanische Unternehmensberatung in Europa tätig ist. Und sie treffen sich und der Vater erzählt, ja, ich habe also beschlossen, ich werde mir einen zweiten Hotdog-Stand anschaffen und in meinem bestehenden sogar noch einen weiteren Würstchenaufbereiter. Ich werde neue Reklametafeln anschaffen. Ich habe vor, richtig zu investieren. Der Sohn runzelt die Stirn, schaut ihn an und sagt, Vater, hast du denn nicht gehört, hier in Amerika ist die Lage schlimm. Wir haben eine Rezession. Aber in Europa ist die Lage noch viel schlimmer. Und weltweit ist sie ganz schlimm. Vater, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit deinen Investitionen. Und der Vater, der ein einfacher Mann ist, der sich diesen Hotdog-Stand aufgebaut hat, dieses Geschäft, nickt, denn sein Sohn hat ja studiert, er ist sehr schlau, er weiß, wie die Lage ist und er beschließt, keinen zweiten Stand zu eröffnen. Und er sagt, die Investition für einen neuen Würstchen-Heißaufbereiter kann ich mir auch erstmal sparen. Ich warte erstmal ab, wie die Zukunft läuft, wie die nächsten paar Monate ablaufen. Und Reklametafeln stellt er am nächsten Tag auch nicht mehr raus, weil er festgestellt hat, ja, so ganz gut gelaufen ist es die letzten zwei Tage wirklich nicht. Und als er all diese Maßnahmen unterlassen hat und dann mit weniger Begeisterung und weniger Motivation mit den ersten Sorgenfalten in seinem Hotdog-Stand steht, stellt er fest, innerhalb weniger Tage und Wochen macht sein Geschäft plötzlich 50% weniger Umsatz. Und er ruft seinen Sohn an und sagt, Gott sei Dank hast du mich gewarnt vor der Krise, ich hätte doch glatt viel investiert und hätte mich in mein Unglück gestürzt. Diese Geschichte, diese Metapher, die ist erfunden, ich gebe es zu. Diese Geschichte ist aber so treffend, wie wir uns alle momentan verhalten. Das Problem ist, dass wir alle vor lauter Krisen, Gezeter und Geschrei mittlerweile Angst bekommen haben. Der einzelne Bürger baut weniger Häuser, er kauft weniger Autos, er investiert weniger in seine Möbel, er geht weniger aus, er spart mehr. Die Sparquote ist im letzten Jahr nochmal angestiegen, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, auf 11,8%, auf ein fast Rekordniveau seit Ende des Zweiten Weltkrieges, seit der neuen Währungsreform. Und das ist das Problem. Das Problem ist psychologischer Art und Weise. Und was wir bräuchten, wären natürlich Menschen, die uns neuen Mut geben. Bloß, wo sollen die herkommen? Amerika hat einen solchen Mann. Und wenn ich mir überlege, letztes Jahr im Juli kamen 200.000 Menschen, Deutsche, in Berlin zu einem Vortrag, zu einer Rede von Barack Obama. Da war er noch kein Präsident, er war Präsidentschaftsanwärter. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer und wie viele Zuhörer Angela Merkel momentan bei jeder ihrer Reden hat. Aber wenn man dann auch vergleicht, wie Barack Obama an die Dinge herangeht, ob er Erfolg haben wird, wissen wir alle nicht. Aber eines wissen wir, er hat den Mut zur Veränderung, er hat den Mut zum Aufbruch, er hat den Mut, Dinge in Bewegung zu bringen, er hat den Mut, Dinge zu hinterfragen und er hat vor allen Dingen die Kraft und den Willen, es auch zu tun. Und es tut mir leid, wenn ich momentan da ein bisschen Probleme bei uns sehe. Da werden auch Maßnahmen getroffen, da werden auch Konjunkturpakete verabschiedet. Aber das ist alles so halbherz, das ist alles so nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist alles so, was wir brauchen in Deutschland, wären wieder Menschen, die den Menschen insgesamt mehr Mut machen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe heute. Meine Aufgabe heute ist es, dir und ihnen und euch Mut zu machen. Den Mut zur Veränderung, den Mut raus aus der Komfortzone zu gehen, den Mut raus aus dem Hamsterrad zu gehen, den Mut zu haben, einfach Dinge zu hinterfragen und den Mut zu haben, positiv in die Zukunft zu sehen. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmiedes ist. Dafür wurde ich kritisiert, dafür wurde ich oft angefeindet. Experten haben gesagt, das ist nicht so. Ich behaupte es nach wie vor so. Ich behaupte es, dass jeder Mensch langfristig gesehen dafür verantwortlich ist, was für einen Erfolg er erzielt oder was für einen Misserfolg. Dafür gibt es natürlich Strategien, Techniken. Ich werde auf einige von diesen Strategien eingehen. Ich werde auf einige Grundpfeiler in meinem Vortrag heute eingehen, die unumstößlich sind, um erfolgreich sein zu können. Aber ob wir nun eine Krise haben oder nicht, spielt eigentlich für den einzelnen Menschen und auch für das einzelne Unternehmen gar nicht die entscheidende Rolle. Ja, ich weiß, es sitzen einige hier, die kommen aus Branchen, die besonders stark betroffen sind. Aber Ich habe gerade vorhin, bevor es losging, im VIP-Bereich einen sehr alten, sehr guten Kunden von uns gesprochen, die aus der Stahlindustrie kommen, der viele, viele Seminare bei mir mit seinen Führungskräften schon mitgemacht hat und hat gesagt, wir haben rechtzeitig reagiert und natürlich haben auch wir 40% Umsatzeinbußen seit September erlebt. Das ist viel, 40% minus. Aber wir schauen jetzt so in die Zukunft und versuchen, solche Produkte und solche Möglichkeiten zu schaffen, dass wir eben auch in diesen schwierigen Zeiten dann immer noch Marktanteile gegenüber unseren Mitbewerbern gewinnen. Was passiert aber momentan in der Wirtschaft? Wir haben ein Seminarhotel in Hohenroda. Dort bin ich ungefähr 4-5 Mal pro Jahr. Und in diesem Seminarkongresszentrum war der größte Kunde in den letzten Jahren Opel. Als ich im November dort war, da war noch gar nicht so bekannt, wie schlimm und dramatisch es um Opel speziell steht. Da hat mir der Hoteldirektor erzählt, dass Opel für dieses Jahr alle geplanten Seminare komplett abgesagt hat. Das heißt, anstatt, ich sage jetzt mal, die Krise zu nutzen, um Mitarbeiter zu qualifizieren, um Power hineinzubringen, um Möglichkeiten zu finden, auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten den entscheidenden Schritt nach vorne zu gehen, machen sie genau das Gegenteil. Sie sparen am wichtigsten, was es gibt, an der Ressource Wissen, an der Ressource Know-how. Was ist denn der Unterschied in der Regel im Schnitt, es gibt immer Ausnahmen, zwischen einem Verkäufer, der 20.000 im Jahr verdient und einem Verkäufer, der 50.000 im Jahr verdient? Es ist einmal der Fleiß, klar. Ohne den Einsatz geht es nicht, das wissen wir alle. Wir wissen es, aber manche tun es nicht ausreichend. Und der zweite Punkt ist das Know-how, ist das Wissen. Ist das Wissen, das Know-how, wie man besser verkauft, wie man seine Kunden besser zufriedenstellt, wie man seine Kunden so begeistert, dass sie nicht nur einmal kaufen als One-Night-Stand, sondern dass sie als dauerhafte Beziehungen immer und immer wieder bei mir kaufen und damit höchst zufrieden und begeistert sind. Wir sind in einem Zeitalter, das sagen uns viele, viele Wissenschaftler, des Wissens, der Bildung und des Know-hows. Esoteriker und spirituell veranlagte Menschen sagen, ja, das ist richtig und zusätzlich sind wir in einem Zeitalter der Bewusstseinswerdung, wo die Menschen beginnen, sich mehr und mehr in ihrer Persönlichkeit zu öffnen und sich zu entwickeln. Ich glaube das auch und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Menschen ohne das entsprechende Know-how, ohne das entsprechende Wissen, wie man in seinem Beruf, in seinem Unternehmen, in seiner Region, in seinem Ort erfolgreich sein kann, fleißig sein kann, wie man will, wie ein Hamster 8, 10, 12, 14 Stunden jeden Tag läuft, vielleicht die Geschwindigkeit ständig erhöht, 10 Stunden laufen am Tag, aber das Ergebnis reicht nicht. Dann laufen wir 11 Stunden, aber das Ergebnis reicht nicht. Dann laufen wir halt 12 Stunden, aber das Ergebnis reicht nicht. Dann laufen wir 100 km/h im Hamsterrad, 150, 200, 250 km/h. Schneller geht's nicht, dann regelt das Hamsterrad ab. Das ist nämlich eins von Daimler, die machen bei 250 dicht. 250 km/h und wir laufen und laufen, aber das Ergebnis reicht nicht. Und irgendwann macht's Klack. Und der Hamster fällt aus seinem Hamsterrad und hat einen ersten Herzinfarkt. Ist nicht so schlimm. Also außer man ist tot. Ansonsten kommt man auf Reha. Und dann, wenn man Glück hat, hat man seinen Herzinfarkt so im Frühjahr, ja, so Anfang des Sommers. Und dann bekommt man erstmal eine gute Ernährung und kann sich in den Garten legen, wird schön braun, ja, nimmt ein paar Kilo ab, weil man eben dann schön Cardio-Training macht. Und so nach dem Sommer, im September, Oktober, kommt man wieder zurück ins Unternehmen, wenn man Mitarbeiter ist. Dann schauen die Kollegen ganz eifersüchtig, ne? Hätte sagen, ich hätte auch keinen Herzinfarkt gehabt, der schaut so gut aus. Und dann fangen wir wieder an zu laufen, im Hamsterrad. Erstmal langsam, vielleicht 6-7 Stunden, vorsichtig mit 80 km/h. Mal gucken, ob die Pumpe hält. Die Pumpe hält, aber das Ergebnis reicht nicht. Also steigern wir wieder die Geschwindigkeit. 100 km/h, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, 11, 12 Stunden. Manche sollen 14 Stunden arbeiten, habe ich gehört. 100, 150, 200, 250 Kilometer, aber das Ergebnis reicht nie. Warum? Weil wir vergessen haben, einmal stehen zu bleiben und uns anzusehen von außen, wo stehe ich, wo bin ich derzeit, Ist-Zustand. Wo komme ich her? Und wo will ich eigentlich in meinem Leben hin? 93% aller Menschen haben überhaupt keine Ahnung, was sie wollen. Gibt es so ein wunderbares Gedicht von Goethe, mein Lieblingsdichter übrigens. Das Wort ich will ist mächtig, sagt's einer leis und still. Die Sterne reißt's vom Himmel, das kleine Wort ich will. Manche kommen bei mir aufs Seminar, bedanken sich am Ende per Handschlag und sagen, Mensch, endlich weiß ich kann alles erreichen, ich kann erfolgreich sein, endlich weiß ich kann, was ich will. Ich habe nur ein Problem, ich weiß noch nicht, was ich will. Vielleicht müssen wir nicht ganz genau unser Leben verplanen, aber wir sollten schon wissen, in welche Richtung wir laufen. Ansonsten geht es uns so wie der einen Firma, ja? Wir wissen zwar, wohin wir wollen, aber das mit ganzer Kraft. Was willst du überhaupt? Was ist dein Ziel? Was ist deine Richtung? Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Leben? Hast du die überhaupt schon gefunden? Und ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Eine ernsthafte Frage, die auch so ein bisschen wehtun kann. Du musst jetzt nicht laut beantworten. Bist du momentan glücklich? Einige nicken. Einige machen so. Einige gucken zum Nachbarn. Nickt der, mache ich auch mit. Also nochmal ernst gemeint. Bist du eigentlich glücklich? Jetzt machen wir eine kleine Übung. Die wird jetzt ganz schwer übrigens. Ist eine schwierige Übung. Aber ihr seid ja auch fortgeschrittene Persönlichkeiten. Schau bitte mal für 10, 15 Sekunden, gleich wenn ich das Startkommando gebe, einmal deinem Nachbarn auf der einen Seite in die Augen und dann für 10, 15 Sekunden dem Nachbarn auf der anderen Seite. Los geht's. Aber erschrick bitte nicht. Kannst dem Nachbarn auch ein kleines Kompliment machen, ne? Zum Beispiel, schaust der viel besser aus als auf deinem Passfoto? Okay. Und jetzt? Einige können sich gar nicht trennen mit lauter Augenkontakt. Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt, ne? So, Frage jetzt zu dieser Übung. Frage. Wenn du dich jetzt nochmal so erinnerst an deinen Nachbarn links und rechts, hat der glücklich ausgesehen? Hat er ein positives Gesicht? Hat er ein vertrauenswürdiges Gesicht? Hat er ein Gesicht, wo du sagst, der ist mir sympathisch? Also du musst es ihm nicht sagen jetzt deinem Nachbarn, wenn es nicht so ist, ne? Wir wissen heute, dass wir Deutschen, speziell wir Deutschen, das Problem haben, dass wir nur einen kleinen Anteil an Optimisten haben. Ich sage dazu, das sind die grundsätzlichen Adler. Wer bei mir in den Power Days schon war, kennt die Geschichte dazu. Und dass wir einen großen Anteil an Hühnern haben. Das sind die Pessimisten. Und genauso ist es mit dem Glück. Nur die allerwenigsten Menschen in unserem Land sind glücklich. Und die Frage ist doch, mit allem, was wir tun, wir haben hier viele unterschiedliche Berufsgruppen und Unternehmensbereiche. Der eine kommt aus dem Stahlbereich, der nächste hat ein Autohaus, der nächste ist Verkäufer, der nächste vertreibt Naturprodukte oder was auch immer. Die Frage ist doch nicht, was du machst. Ist vollkommen unwichtig, bitte versteh mich richtig. Die einzige Frage ist letztendlich, warum machst du das, was du machst? Und hinter allem, was wir tun, alle Menschen übrigens weltweit, haben wir letztendlich ein gemeinsames Ziel, so merkwürdig wie es klingt. Was wollen wir denn wirklich? Die einigen sagen, ich will ein Auto, die nächsten sagen, ich brauche ein Haus, die nächsten sagen, ja, ich darf meine Arbeit stellen, ich will einen Arbeitsplatz haben, dann bin ich glücklich. Was wir alle wollen, ist glücklich sein. Hinter allem, was wir tun, steht nur der kleine Wunsch jedes einzelnen Menschen von diesen fast 7 Milliarden auf diesem Planeten. Wir wollen nur glücklich sein. Ich möchte glücklich sein. Meine Frau will glücklich sein. Du willst glücklich sein. Warum aber schaffen wir es nicht, glücklich zu sein? Liegt es daran, dass wir noch nicht das neue Auto haben? Mensch, ich fahre immer noch den Golf Nummer 7. Mein Nachbar hat schon Golf Nummer 8. Wenn ich mir den Golf Nummer 8 endlich leisten kann, dann bin ich glücklich. Dann haben wir den Golf Nummer 8 und stellen fest, ja, das war ganz nett so für die ersten paar Wochen. Aber irgendwie mit dem BMW wäre es noch glücklicher. Und wenn ich ein Haus hätte, wo ich mir es gemütlich machen kann und wo ich mich mal zurückziehen kann, wo ich meinen Hobbykeller habe oder was auch immer, meine Sauna. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Dann haben wir das Haus, dann gehen die Probleme erst richtig los. Ja, wenn ich endlich eine Frau habe, dann bin ich glücklich. Dann hast du eine Frau. Und bist sehr glücklich. Also nochmal ernsthaft. Warum sind wir nicht alle glücklich in diesem Land? Warum sind ausgerechnet wir Deutschen so pessimistisch? Warum sehen ausgerechnet wir Deutschen alles so schwarz? Ich habe da so ein paar Theorien dafür. Die eine Theorie ist begründet in unserer jüngsten Vergangenheit. Man darf nicht vergessen, dass unsere Eltern, bei einigen die Groß- oder Ureltern, nicht nur eine, sondern zwei Weltkriege mitgemacht haben. Nicht nur eine Währungsreform, zwei Währungsreformen. Viele sind vertrieben worden, viele haben alles verloren. Ich glaube, dass das immer noch im kollektiven Gedächtnis unseres Volkes verankert ist und auf einer unterbewussten Ebene weitergegeben wird. Wenn man sich die Amerikaner anschaut, wo kommen die her? Den Amerikaner gibt es ja nicht, sondern es sind Menschen gewesen, die in das gelobte Land ausgewandert sind, die also im alten Europa, die ersten kamen, die in den ersten 100 Jahren hauptsächlich aus Europa, alles aufgegeben haben. Sie haben per Schiff sind sie nach Amerika, sie haben ihren Planwagen gepackt und sind westwärts gezogen. Sie wussten nicht, was in dem nächsten Hügel auf sie wartet. Sie hatten Lebensgefahr quasi in jedem Takt, sobald sie amerikanischen Boden betreten haben. Das mussten Menschen sein, die da ausgewandert sind, die optimistisch waren. Das mussten Menschen sein, die mutig waren. Das mussten Menschen sein, die positive Dinge von der Zukunft erwartet haben. Und ich glaube, dass das auch wiederum im kollektiven, unterbewussten Gedächtnis eben noch verankert ist und weitergegeben wird. Aber nochmal, warum schaffen wir als einzelne Person es nicht, bei all den materiellen Dingen, die wir schon haben? Die meisten Deutschen fahren ein Auto. Die meisten Deutschen haben nicht nur ein Handy, sondern der Trend geht zum Dritthandy, habe ich mir sagen lassen. Wir haben in jedem Schreibtisch, in jedem Haushalt einen Fernseher, einen Computer. Die Kids laufen rum mit iPods. Wir haben fast alles, was viele, viele Menschen auf dieser Welt sich noch erträumen. Und trotzdem sind wir nicht glücklich. Weißt du, dass Deutschland im Schnitt der letzten 30 Jahre bei Umfragen und Befragungen, Analysen, wie glücklich ein Volk ist, immer so um den 50. Platz landet weltweit, mal ein paar Plätze weiter vorne, mal ein paar Plätze weiter hinten. Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, landet im Durchschnitt auf Platz 5. Die haben nichts. Das heißt jetzt nicht, ich will dich hier motivieren dazu, nichts mehr zu haben und dann nur noch als Bettelmönch auf der Straße zu verbringen. Darum geht es überhaupt nicht. Die Frage ist, warum ist ein Mensch glücklich und warum ist ein Mensch unglücklich? Und ich habe für mich nur eine Antwort gefunden. Es ist einfach nur der Gedanke. Es ist der Gedanke, der den Glücklichen vom Unglücklichen unterscheidet. Es ist der Gedanke, es ist ein Gefühl, das wir mit dem Gedanken in uns erzeugen. Es gibt Menschen, die sind mit nichts glücklich, Bangladesch. Und es gibt Menschen, die haben viel und sind unglücklich. Und sind immer noch, wenn sie mehr haben, immer unglücklicher. Da setzen wir uns Ziele, berufliche Ziele. Ziel erreicht, Glück für eine Sekunde. Nächstes Ziel, Glück für eine Sekunde. Nächstes Ziel erreicht, Glück für eine Sekunde. Glaub mir, ich weiß, von was ich spreche. 5 Teilnehmer im allerersten Seminar. Dann hatte ich irgendwann das Ziel nach einem Jahr. Ich fülle die Dortmunder Westfalenhalle mit 14.000, also 15.000 Leuten, dachte ich, passen rein. Im zweiten Jahr waren es 10 Leute. Im dritten Jahr waren es 25. Im vierten Jahr waren es 50. Im fünften Jahr waren es 100. Im sechsten Jahr 500. Im siebten Jahr 1500. Und am 5. Februar 2000 stand ich auf der Dortmunder Westfalenhalle Bühne, dachte, das ist der größte Tag meines Lebens. Da habe ich 10 Jahre dafür gearbeitet, alles dafür gegeben, stand auf der Bühne. Ich hatte so viele Scheinwerfer auf mich gerichtet. Ich habe nur die allererste Reihe vorne gesehen. Also die restlichen 14.000 habe ich gar nicht gesehen. Die waren im Dunkeln gewesen. Da habe ich meinen Vortrag dort gemacht, bekam auch Standing Ovations dafür, alle sind aufgestanden. Dann ging ich in meine Kabine und habe mich gefragt, so, und jetzt? Und der nächste Gedanke war, naja, dann mache ich halt in 5 Jahren das Olympiastadion in München voll mit 70.000. Weil es war nie genug. Hatte ich 5 Leute, waren es nicht genug. Hatte ich 100, waren es nie genug. Hatte ich 1.000, waren es nie genug. Hatte ich 14.000, waren es nicht genug. Das Problem ist also nicht, was du bekommst und was du dir erarbeitest. Das Problem ist, kannst du es annehmen und genießen und wertschätzen? Kannst du das Gefühl in dir entwickeln, den Gedanken erstmal, ich bin glücklich? Heißt das jetzt, man darf keinen Erfolg mehr haben? Heißt das jetzt, keine Ziele mehr haben? Heißt das nicht mehr, sich entwickeln und besser werden? Natürlich nicht. Nach wie vor stehe ich zu dem, was ich auch früher gesagt habe. Ich glaube, es ist wichtig, eine Aufgabe im Leben zu haben. Gestern Abend haben wir uns mit einem Referenten unterhalten und da hat der Professor Henkel gesagt, er könnte sich gar nicht vorstellen, dass er überhaupt nichts mehr macht, wie viele oder einige, mit denen er früher im Berufsleben stand. Und das ist so. Denn wir brauchen eine Aufgabe. Es ist egal, was du für einen Beruf hast. Wichtig ist, finde heraus, was ist dein Beruf von Berufung? Ist dein Job, den du jetzt machst, für dich eine Berufung oder ist er eine Last? Ist es eine Freude oder ist es eine Belastung? Die Frage, die Bodo Schäfer früher in seinen Seminaren, guter Kollege von mir, gestellt hat, war immer, hast du noch bei dem, was du in der Arbeit machst, was du tust in deinem Beruf, hast du dabei noch wilden Spaß? Jetzt mal ein ganz böses Wort, aber wir sind ja unter uns. Ist es noch richtig geil, in deinem Job zu arbeiten? Treibst dich noch früh aus dem Bett? Oder ist es eine Belastung? Heute früh hatte ich einen Punkt, ich war um 7:30 hier in der Halle, noch abgelaufen hin und her, war schon einmal komplett durchgeschwitzt. Plötzlich hatte ich einen Punkt, ich merke, ich bin angespannt, ich merke, ich schwitze ohne Ende. Ich merke plötzlich, wie ich sage, boah, buh. Und plötzlich hatte ich diesen Punkt, wo ich gesagt habe, stopp. Stopp, Jürgen. Heute ist ein Tag, wo du 5 Jahre mit deiner Familie und mit deinem Team hingearbeitet hast. Und du sitzt jetzt hier oder stehst hier und sagst, oh, das klappt nicht und das klappt nicht und da ist was schiefgelaufen und da klappt was nicht und da klappt was nicht. Und plötzlich habe ich gesagt, stopp, setz dich mal hin, ganz allein für dich und sei glücklich und freue dich. Das war die letzten 10, 15 Minuten, als ich dann hinten war, habe ich mich einfach mal nur gefreut. Gefreut, hier zu sein, mein Wissen weitergeben zu dürfen und vielleicht den einen oder anderen oder möglichst viele zu inspirieren, sein Leben so zu führen, dass er wieder Freude und Spaß hat. Was aber ist nun das Thema Erfolg? Darum geht es ja auch heute an diesem Tag. Die meisten sind nicht hergekommen, um irgendwas sich anzuhören, sondern hergekommen, um Lösungen zu bekommen, Antworten zu bekommen auf die Herausforderungen der Zeit, auf die Herausforderungen der jetzigen schwierigen Situation. Einige haben vielleicht Probleme schon. Einige haben vielleicht schon ausgewachsene Krisen und haben Panik. Die wollen nicht irgendwas über Glück, sei glücklich, oh, ich bin glücklich, ich bin so glücklich. Und nach 2 Stunden, ich bin so glücklich, machst du die Augen auf, nein, die Firma ist immer noch pleite. Also was macht erfolgreich? Und auch dazu gibt es eine Antwort und sie ist die gleiche Antwort wie die Antwort auf Glück. Es ist ein Gedanke. Nicht ein Gedanke, sondern Gedanke für Gedanke und die Summe daraus. Alles, was existiert, gründet sich auf unseren Gedanken. Das sage ich jetzt zwar hier auf der Bühne, stammt aber eigentlich im Original von Gautama Buddha. Unsere Existenz, noch einmal, gründet sich auf unseren Gedanken. Und ich bin absolut davon überzeugt, weil ich es bei mir erlebt habe, im Positiven, aber wie alle wissen, auch im Negativ, dass unsere Art und Weise zu denken, unsere Art und Weise dann darauf zu handeln, am Ende bestimmte Ergebnisse produziert. Jetzt könnten einige alte Kunden von früher sagen, aber das hast du doch früher auch schon erzählt, du hast es doch früher auch schon gewusst, warum hast du dann trotzdem Fehler begangen? Und die Antwort, die einzige Antwort, die ich geben kann, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, wie wir alle Menschen sind. Und auch wenn wir etwas wissen, heißt es noch lange nicht, dass wir es tun. Und auch wenn wir es tun, heißt es noch lange nicht, dass wir es beibehalten und zu einer positiven Gewohnheit werden lassen. 8 Referenten stehen heute hier auf der Bühne und ich verspreche euch jetzt schon, alle werden ihr Bestes geben. Jeder wird in seiner Stunde oder knappen Stunde, die er hat, das Beste geben, was er hat, an Konzentrat aus seinem Spezialgebiet. Denn jeder möchte gut sein, jeder möchte hier eine gute Leistung abliefern. Und die Referenten, die wir herbekommen haben, sind alles durch die Bank Top-Leute mit einem Top-Wissen in ihrem Spezialgebiet. Heute Abend um circa 19.15 Uhr, 19.30 Uhr werden hier 2000 Selbstständige, in der Regel Unternehmer, nach Hause strömen. Und es wird einen Teil geben, die das, was sie gehört haben, umsetzen. Und es wird einen Teil geben, die das Gleiche gehört haben, die nichts umsetzen. Und die Nicht-Umsetzer werden in ein paar Wochen dann über diese Veranstaltung erzählen, wenn sie gefragt werden. Da brauchst du gar nicht hin, das bringt eh nichts. Ich war da gewesen, hat nichts gebracht. Bei mir war mal ein Journalist von der Süddeutschen. Ist der Süddeutsche heute hier? Dann kann ich es erzählen. War mal ein Journalist von der Süddeutschen und da kam der zu einem Power Day früher. Und die waren dann auch groß gewesen mit 4.000, 5.000 Leuten zum Schluss. Und kommt statt um 10, wo es offiziell losging, kam der um kurz vor 12. Hat er eingecheckt. Setzt sich in die letzte Reihe, schreibt mit, was die anderen so machen. Damals haben die Veranstaltungen bis 20 Uhr gedauert, geht wieder um 5. Also wenn man die Pausen noch abzieht, saß der 2 Stunden drin. Am Montag oder am Dienstag erschien sein Artikel, eine ganze Seite, und der Tenor war ungefähr, ich war bei dem Guru Höller, dem Motivationsguru Höller, also so haben wir dich damals betitelt, auf dem Power Day und ich habe den besucht und am Sonntag früh nach dem Power Day bin ich aufgestanden und dann habe ich mich gefragt, und geht's mir jetzt besser? Und die Antwort war, nö. Ich habe immer noch keine Freundin, ich habe immer noch nicht mehr Geld und ich habe immer noch das gleiche Auto in der Garage stehen. Mein Fazit, der Besuch von Höllers Power Days lohnt sich nicht. Also zu welcher Kategorie gehörst du? Zu den Handlern? Denn Handeln kommt von Hand, dialektisch gesehen. Darum heißt es ja Handeln. Oder gehörst du zu den Maulern? Es gibt eine Menge Menschen, die maulen immer nur, kommen aber nicht ins Tun. Bist du ein Macher? Bist du ein Umsetzer oder nur ein Zuhörer? Ein Zuschauer und Zuhörer, der zwar intellektuelles Wissen aufnimmt, aber nicht umsetzt. Wird nur eine Veränderung herbeitreten in deinem Leben, wenn du ab morgen beginnst, am besten schon heute, irgendetwas zu verändern. Nichts ändert sich, außer wir ändern uns. Das ist der Grundgedanke in all meinen Seminaren. Du kannst doch nicht erwarten, dass du in ein Seminar gehst, Bücher liest, dir Wissen aneignest auf der intellektuellen Ebene, aber genauso weitermachst wie bisher. Warum sollte sich in deinem Leben etwas verändern, wenn du nichts an deinen Handlungen veränderst? Um an den Handlungen etwas verändern zu können, musst du vorher in deinem Denken etwas verändern. Denn jede Handlung wird ausgelöst durch Gedanken. Also es beginnt alles mit diesem kleinen Kästchen hier oben, mit der Art und Weise, wie wir über Dinge nachdenken, mit der Art und Weise, ob wir uns einreihen in das Riesenheer, in die Heerscharen der Krisengeschreiler, die jetzt momentan schreien, die kritisieren, die dauern sie, die alles niedermachen. Und sie haben ja auch recht. Es ist ja momentan ein Riesenproblem in der Finanzwelt und in der Wirtschaft angekommen. Und ich sage, dieses Problem geht erst richtig los. Ich stehe nicht hier und sage, nein, alles kein Problem, rosa Wolke 7, Ich sage, natürlich haben wir Probleme. Aber die Frage ist, hast du sie? Habe ich sie? Oder nehme ich mein Leben selber in die Hand? Ich habe vor kurzem gelesen, in der großen Depression, der größten bis jetzt größten Weltwirtschaftskrise, die 29 begann, da waren dann auf dem Höhepunkt auch nur, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, 25% der Amerikaner arbeitslos. Das ist viel, das ist dramatisch viel. Das ist, ich glaube, ungefähr 4 oder 5 Mal so viel, wie sie heute haben. Ich glaube, 4 Mal so viel. Aber es ist trotzdem so, dass 75% Während der größten Wirtschaftskrise, die die Welt und vor allem Amerika erlebt hat, immer noch in Lohn und Brot stand. Das heißt, für diese 75% hat sich nichts Wesentliches verändert. Für uns Deutsche hat sich bis jetzt, dato jetzt, für den Einzelnen noch nichts geändert. Die Krise haben wir alle in unserem Kopf. Und weil wir mehrheitlich diese Krise im Kopf haben und wenn wir natürlich zusammengenommen ein Kollektiv bilden, haben wir die Krise. Und jetzt lassen wir mal die Krise außen vor, die die Welt hat. Mich interessiert nicht die Krise der Welt. Mich interessiert, wie kann ich, also mich interessiert schon, verstehe mich richtig, aber wie kann ich mit meinem Unternehmen, wie können wir erfolgreich sein? Ich habe im Dezember in einem Newsletter geschrieben, dass ich glaube, es muss nicht sein, aber ich glaube, wir werden mindestens 4% Rückgang beim Bruttosozialprodukt in diesem Jahr bekommen. Damals lagen die Schätzungen so bei 2. Mittlerweile gibt es erste Experten von der Deutschen Bank, die sagen 5-6. Mittlerweile gibt es Leute, die sagen, der DAX geht auf 2000 runter. Ich habe Leute getroffen, die sagen, der geht auf 1000 runter. Das sind keine Leute, die mal 1000 Euro angelegt haben. Das sind Experten. Und ich habe im Dezember angekündigt, wegen dieser Krise werden wir am Jahresende unsere Firmenwerte, unser Firmenergebnis beglaubigt so veröffentlichen, also jetzt nicht in Zahlen, aber so veröffentlichen, weil ich angekündigt habe, unser Unternehmen wird in diesem Jahr mindestens 50% beim Umsatz zulegen. Jetzt werden einige sagen, na, der hat gut reden, guck mal hin, der Motivationstag ist voll und tralala. Ja, wenn ich so einfach hätte wie der, ja dann ja auch. Es ist nicht einfach. Jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, um den haben wir gekämpft. Jeden Einzelnen, der hier sitzt, haben wir aufgefordert, haben wir umworben und haben wir klar gemacht, teilweise mühevoll, wenn du dich erinnerst, einige, dass es wichtig ist, heute herzukommen, um an dir und deiner Zukunft zu arbeiten. Und das ist bei jedem Seminar so. Jeder einzelne Auftrag, den ich bekomme, ist harte Arbeit. Glaub mal nur nicht, dass die Firmen Schlange stehen und sagen, hurra, genau in der Krise holen wir Höller, da gibt man eine Menge Geld aus, dann haben wir den, der motiviert unsere Mitarbeiter, dann ist alles wunderbar. Die Firmen machen die Kassen doch genau in diesem Weiterbildungsbereich dicht. Das Erste, wo gespart wird in einer Krise, ist Werbung und Marketing. Das ist leider die Ausbildung. Und das Dritte, und das wird kommen, das ist dann beim Personal. Momentan noch abgefedert durch die Kurzarbeit, aber irgendwann wird die Kurzarbeit münden, dann auch wenn sie länger dauert, die Krise in höhere Arbeitslosigkeit. Ich glaube nicht an unsere Krise in unserer Firma. Wir haben gestern neue Räumlichkeiten angemietet, werden also am 1. Mai neue Räumlichkeiten ziehen. Wir werden da investieren müssen, logischerweise. Wir haben Mut. Wir haben Glauben. Wir glauben, dass wir erfolgreich sind in diesem Jahr und am Jahresende, nicht um anzugeben. Ja, vielleicht ein bisschen. Werden wir das veröffentlichen. Und ich möchte dich damit motivieren, um den Motivationstag wieder aufzugreifen. Es mir vielleicht nicht gleich zu tun. Wenn du heute aus der Stahlbranche kommst und hast 40% Umsatz minus, kannst du sagen, okay, dann mache ich es mit der Hölle, machen wir 50% mehr in diesem Jahr. So einfach ist es nicht, es muss angepasst, adaptiert sein. Aber es gibt eben Unternehmen, zum Beispiel auch in der Autoindustrie. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, der für VW tätig ist, dass er jetzt mehr Aufträge von VW bekommen hat, weil VW sagt, wir handeln antizyklisch. Wir investieren in die Ausbildung, wir investieren in das Know-how unserer Mitarbeiter, wir investieren in neue, bessere Modelle, wir investieren in Zukunftstechnologie. Und dann, wenn die Krise 2011, 2012, vielleicht erst 2013 richtig vor, dann werden wir durch den Marktanteil, den wir gewonnen haben, erst so richtig stark dastehen. Bist du der Schuhverkäufer, der momentan zurückmailt, kein Markt mehr da in Deutschland oder wenn du international tätig bist, international? Oder bist du der zurückkabelt, Märkte, Unerschlossene warten auf uns. Natürlich stehen die Kunden nicht Schlange, bei uns aber auch nicht. Kein Kunde steht Schlange, bitte, bitte, lass mich kommen. Es ist harte Arbeit, genauso wie es für dich harte Arbeit ist. Und weißt du was, es macht Spaß, weil es meine und unsere Berufung ist. Meine Berufung, die ich mir mal vor vielen Jahren gesetzt hatte, war gewesen, ich möchte den Menschen helfen, ein erfolgreicheres und glückliches Leben zu führen. Und zwar wollte ich das für möglichst viele Menschen ermöglichen. Begonnen habe ich mit einer Unternehmensberatung in der Fitnessbranche. Darauf aufbauend habe ich dann Seminare begonnen. Vor 20 Jahren stand ich, also im Herbst 2009, stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. Ich habe dann 1993 das erste Buch im Econ Verlag herausgebracht und ging das immer weiter. Und meine Aufgabe, die ich sah, war eben es, den Menschen mein Wissen, das ich mir auch beigebracht hatte, weiterzugeben, dass es eben mehr gibt als unsere Schulweisheit, als unsere Universitätsweisheit, dass es eben ein Lebenswissen gibt, dass es Lebensgesetze gibt. Damals habe ich es noch nicht so genannt. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich beschlossen habe, an die Börse zu gehen. Immer noch mit der Aufgabe, dann kann ich das Geld nehmen und noch mehr Menschen mit diesem Wissen eben bereichern. Aber im Laufe dieses Prozesses habe ich damals meine Aufgabe verloren. Statt der Aufgabe, die in meinen Augen stand, die dadurch geleuchtet haben, stand in meinen Augen die Dollar, das Dollarzeichen. Ich habe es am Schluss dann nicht mehr gemacht für euch. Ich habe meine Seminare und Vorträge gemacht, letztendlich für mich. Ich wurde meiner Aufgabe untreu. Und ich bin felsenfest überzeugt, auf einer spirituellen Ebene ist genau das der Grund damals für unseren meinen Zusammenbruch. Ich glaube, weil ich meiner Aufgabe untreu wurde, weil ich meinen Weg, den ich ja eingeschlagen hatte, mit dem ich sehr, sehr erfolgreich wurde und schnell erfolgreich wurde, weil ich diesen Weg verlassen hatte. Und darum heute, 5 Jahre nach meinem Neustart, am 1. Mai sind es genau 5 Jahre, heute kann ich sagen, ich bin dankbar. Heute kann ich sagen, ich bin froh, dass es passiert ist. Das heißt noch nicht, dass ich nicht zwischendurch noch Schmerzen hätte, wenn mich die Erinnerungen mal nachts plagen. Aber ich bin froh und dankbar, dass es passiert ist, um wieder zurückzukommen auf meinen Weg, um wieder das Wichtigste, um das es geht, in meinem Leben wieder zu finden. Und das seid ihr, das sind die Menschen. Und deshalb habe ich seit 5 Jahren wieder begonnen, das für euch zu machen. Der Reichtum liegt im Glauben. Dieses Zitat schreibe ich seit vielen Jahren in meine Bücher, seit meinem Neubeginn. Und ich werde immer wieder mal gefragt, sagen Sie mal, Herr Höller oder Jürgen, wie meinen Sie das? Das ist ja zweideutig. Und dann sage ich, genau, so ist es gemeint. Ich glaube, dass es in unserem Leben um 2 Dinge geht. Einmal, das ist der Glaube an Gott. Ich weiß, es ist mittlerweile unmodern geworden. Ich weiß, viele Menschen gehen nicht mehr in die Kirche. Ich übrigens auch nicht. Aber das Problem ist nicht, ob wir in die Kirche gehen. Das Problem ist, haben wir noch einen Bezug zu Gott? Ich hatte ihn auch verloren und in meiner schweren Zeit wiedergefunden und viel Trost gefunden und viel Antworten. Aber das ist nicht das Thema, über das ich heute sprechen will. Das musst du mit dir selber ausmachen. Ich wünsche es dir aber, dass du auch diesen Bezug vielleicht wieder ein bisschen stärker findest. Das zweite Thema ist der Glaube an sich selbst. Der Glaube ist das Hauptlebensgesetz. Du weißt vielleicht, dass ich Seminare gebe mit dem Titel Lifing, die Kunst zu leben. In diesen Lifing-Seminaren geht es um die Lebensgesetze, die ich in den letzten 25 Jahren wahrgenommen und erfahren habe und kennengelernt habe. Und mit dem Gesetz, wo alles losgeht, ist das Gesetz des Glaubens. Das Gesetz des Glaubens besagt, kurz zusammengefasst, du kannst alles sein, du kannst alles tun, du kannst alles haben, was immer du fest genug glaubst. Mit 2 Einschränkungen. Ja, der erste schreit schon da hinten. Nee. 2 Einschränkungen. Erste Einschränkung. Du machst etwas, was nicht deinen Aufgaben, deinen Talenten, deinen Begabungen entspricht. Du lebst also ein Leben, das du vielleicht zufällig ergriffen hast, weil du dann eine Lehrstelle bekommen hast, weil der Vater es gewollt hat, weil dein bester Freund auch diesen Job ergriffen hat und so weiter. Also das Erste ist, werde dir bewusst, den Job, den ich ausübe, ist das mein Job, wo ich noch wilden Spaß habe? Nicht zu 100%. Und Probleme und Schwierigkeiten und Dinge, die nicht perfekt sind, gibt es überall. Aber bist du mehrheitlich noch mit deinem Job zufrieden, begeistert er dich noch, ist es dir noch eine Freude, diesen Job auszuüben? Oder hast du vielleicht diesen Job noch nie gehabt? Erstens, lebe deine Talente, deine Begabungen und lebe deine Aufgaben auf der spirituellen Ebene. Das ist die eine Einschränkung. Die zweite Einschränkung ist, Du kannst glauben, bis du schwarz wirst. Wenn du nicht das richtige Wissen besitzt, wie du deine Ziele, vielleicht auch so manchen Traum, deine Aufgaben verwirklichen kannst, dann kannst du glauben, so viel du willst. Dann kannst du im Hamsterrad fleißig sein, so viel du willst. Du wirst niemals weiter vorankommen. Wenn diese beiden Einschränkungen aber nicht gegeben sind, innerhalb dieses Rahmens deiner Talente und Begabungen und innerhalb deines Wissens, das du bisher aufgebaut hast, kannst du tatsächlich alles verwirklichen, alles sein, alles tun und auch so nebenbei alles haben, was du möchtest. Wer das einmal begriffen hat, löst damit ein weiteres Lebensgesetz aus, denn durch den Glauben lösen wir das Gesetz der Resonanz aus. Das heißt, die richtigen Dinge fangen an, im Universum mitzuschwingen. Du ziehst die richtigen Dinge an. Heute haben wir eine Riesenwelle weltweit, das Gesetz der Resonanz beschreibt als Gesetz der Anziehungskraft. Das Buch Secret ist in vielen, vielen Ländern weltweit monatelang auf Platz 1 gewesen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Bücher über dieses Thema. Es ist ein uraltes Lebensgesetz. Gleiches zieht Gleiches an. Gleiches Denken zieht Entsprechungen in der Materialisierung an. Also die Frage ist, was denkst du? Was denkst du über dich? Was denkst du über dein Unternehmen? Was denkst du über deine Mitarbeiter? Was denkst du über die Märkte, die momentan vor dir liegen? Wer jetzt den Kopf in den Sand steckt und Angst hat, Angst haben sind Gedanken, der wird genau das Schritt für Schritt in der Welt manifestieren, vor dem er Angst hat. Das Gesetz des Glaubens besagt, das, vor dem du am meisten Angst hast, wird langsam aber sicher mehr und mehr in dein Leben eintreten. Das, was du am meisten bekämpfst und am meisten ablehnst, wird Schritt für Schritt und langsam aber immer mehr in deinem Leben passieren. Und das, was du am meisten glaubst, wo du sicher bist, dass du das schaffen kannst, wird sich ebenfalls Schritt für Schritt, langsam aber sicher, manifestieren. Es wird sich in der Materie materialisieren. Das ist nicht von mir, das sind universelle Lebensgesetze. Die Frage ist nicht, ob du diese Lebensgesetze kennst. Die Frage ist nicht, ob du nach diesen Lebensgesetzen versuchst zu leben. Die Frage ist es, lebst du, denkst du, handelst du, arbeitest du nach diesen Lebensgesetzen? Und wenn du jetzt aus diesem Tag heute herausgehst und hast die Einstellung, ich habe eine schwere Zeit vor mir. In meiner Branche ist es schwierig, erfolgreich zu sein. Dann wirst du mehr und mehr von diesem Sog nach unten gezogen. Wenn du dagegen die Einstellung hast, ich werde meine Chancen ergreifen, ich werde meine Möglichkeiten nutzen, ich werde Gas geben, ich werde mein Bestes geben, ich werde mir das Wissen auch dazu aneignen, um es schaffen zu können, heißt das nicht, dass übermorgen alles anders ist. Es heißt nicht, dass du nicht möglicherweise auch kräftigen Gegenwind bekommst und der dich erstmal ein bisschen zurücktreibt. Die Frage ist doch nur, wie weit treibt er dich zurück und wie lange lässt du dich aufhalten, bis du die Segel neu gesetzt hast, um auch gegen den Gegenwind zu segeln. Du, und das ist die zentrale Botschaft meines Kurzvortrages, du bist der Schöpfer deines Lebens. Nicht zu verwechseln mit dem Schöpfer des Lebens. Ne? Du bist dein Schöpfer. Du bist der Schöpfer deiner Welt. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, deine Gedanken materialisieren sich. Überprüfe die Vergangenheit, überprüfe die Welt und du wirst feststellen, große Menschen haben immer groß gedacht. Glaubst du denn ernsthaft, wenn Professor Henkel erzählt hat, die vier Herren von der IBM, der bekannteste ist ja der Dietmar Hopp durch sein Hoffenheim-Engagement, die hätten nicht Mut haben müssen, die hätten nicht optimistisch sein müssen, die hätten nicht glauben müssen, dass sie das schaffen können, die haben ihr ganzes Erspartes in diese Firma SAP gesteckt und die haben mit vollem Risiko diese Firma gegründet, ganz klein, so wie Bill Gates ganz klein angefangen hat, wie ein Henry Ford ganz klein angefangen hat, wie ein Thomas Alva Edison ganz klein angefangen hat, wie ein Bosch, ein Daimler, ein Siemens, wie sie alle heißen, ganz klein angefangen haben, in der Garage oder in ihrem Wohnzimmer oder irgendwo bei der Oma im Hinterstübchen. Sie haben klein begonnen, aber sie hatten eine Idee, sie hatten vielleicht einen Traum, sie hatten vielleicht eine Vision, sie mögen kein Geld gehabt haben, aber sie hatten diesen Glauben, ich schaffe das. Und wenn sie am Boden lagen, weil ich habe in meinem Leben ca. 500 Biografien durchgearbeitet, Ich habe von vielen, vielen Menschen aus Politik, aus Sport, aus Kunst, aus Kultur, aus der Wirtschaft Biografien gelesen, weil mich interessiert hat die letzten Jahre, was unterscheidet die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen? Und der Unterschied war eben, die Erfolgreichen, die wussten, was sie wollen, die hatten ihr Ding, ihre Berufung gefunden und ihr ganzes Herzblut, alles, was sie hatten, in diese Sache hineingelegt. Und sie ließen sich nicht von diesem Weg abbringen. Und als ich vor einigen Jahren auf dem tiefsten Punkt meines Lebens war. Und ich will dir nicht erzählen, was ich erlebt habe und ich will auch gar nicht mehr darüber nachdenken. Es waren viele, viele schlimme Dinge. Als ich ganz am Boden lag und meine Frau mir einen Brief schrieb, einmal schaffen wir es noch, steh auf, Jürgen. Da stand ich auf und in diesem Moment traf ich meine Entscheidung. Ich traf die Entscheidung, ich kehre zurück auf die Bühne und zwar als Motivations- und Erfolgstrainer. Und die Welt hat mich damals für verrückt angesehen. Der Höller geht pleite und er stellt sich wieder auf die Bühne und traut sich wieder zu sagen, ich zeige den Menschen, wie sie ein besseres, erfolgreiches Leben führen können. Der ist auch selber hingefahren. Und ich habe gesagt, ich möchte diesen Niederfall, diesen Niederschlag, diesen Misserfolg, möchte ich nutzen, um möglichst vielen Menschen aufzuzeigen. Es ist nicht wichtig, ob man hinfällt. Es ist wichtig, ob man aufsteht und weitergeht. Es ist nicht wichtig, Probleme zu haben. Ich bin noch gar nicht fertig. Es ist wichtig, ob man diese Probleme anpackt und löst. Nicht als positive Denker, alles wird gut, Geld fließt mir zu, sondern indem wir handelnde Menschen sind. Es ist entscheidend, ob du dein Leben in die Hand nimmst. Und dafür möchte ich ein Vorbild sein. Und dafür habe ich vor einem Jahr das neue Buch geschrieben. Ach, zufällig liegt's hier. Guck mal an. Zufälle gibt. Ich habe vor einem Jahr, im Januar letzten Jahres, das Buch geschrieben, ja. Und der Untertitel lautet, wie sie ihre Ängste, Probleme und Krisen meistern. Dann hat meine Agentin, die ich schon seit 1993 habe, 54 Verlage angeschrieben. Dann kamen bis Juni 53 Absagen. Teilweise, ja, Jürgen Höller ist verbrannt und mit dem geht nichts mehr und bla bla bla. Aber die allermeisten Absagen hatten den Inhalt, das Thema ist momentan nicht aktuell, den Inhalt kann man nicht verkaufen, das interessiert momentan niemand. Anfang September habe ich meine Agentin angerufen und habe gesagt, du Christel, wie schaut es denn jetzt aus? Hast du noch jemanden? Sagt sie, ja, ein Verlag hat noch nicht abgesagt, der ist interessiert. Dann sage ich, du, aber ich muss jetzt langsam eine Entscheidung treffen, da müssen wir selber drucken, weil mein Ziel war es, ich wollte es heute präsentieren. Da müssen wir selber 5000 Stück drucken als Eigenverlag. Dann sagt sie, lass mich nochmal, ich schaffe das, der Verlag wird es machen. 2 Wochen später mittlerweile war die Bombe geplatzt der Finanzkrise. Mittlerweile kamen die ersten Krisengeschreiler in den Zeitungen. 2 Wochen später kam die Zusage. So weit, so gut. Seit Anfang Oktober haben über 20 Verlage wieder angerufen bei uns, ob sie nicht doch noch das Buch wieder verlegen können. Der Titel und das Thema wäre doch jetzt super interessant. Dieses Buch beinhaltet mein ganzes Herzblut. Dieses Buch ist vordergründig ein Buch, wo es um Probleme und Krisen und Angstbewältigung geht, aber nur scheinbar. In Wirklichkeit ist es ein Buch, in dem viel, viel, viel mehr Weisheit steckt. Nämlich eigentlich ist es ein Buch, wie man sein Leben erfolgreich und meistert. Und zwar so erfolgreich, dass man dabei glücklich werden kann. Also ich hoffe, du besorgst es dir und ich werde mir heute die Fingerwunsch schreiben. Also jeder, der heute eine Widmung haben will, werde ich in den Pausen Widmungen schreiben. Ich schreibe, bis mir die Finger wund sind. Also holt euch das Buch. Es ist wirklich, mein ganzes Herzblut steckt drin. Und ich möchte gegen Ende meines Vortrages vielleicht nochmal betonen, wie wichtig dieses Wörtchen Wissen ist. Ich habe vorhin gesagt, der Unterschied zwischen einem 20.000 Euro Verdienstverkäufer und einem, der 50.000 Euro verdient, ist nicht in der Regel der Fleiß alleine. Es ist das Know-how. Der Unterschied zwischen einem Unternehmer, der 50.000 im Jahr verdient und einem, der 500.000 im Jahr verdient, ist nicht der Fleiß. Der mit 50.000 kann genauso 12 Stunden in seinem Hamsterrad arbeiten mit 250 km/h, wie der möglicherweise, der 10-mal so viel verdient. Aber der 10-mal so viel verdient, hat mehr Know-how. Möglicherweise mehr Know-how, wie man Mitarbeiter führt, mehr Know-how, wie man besser verkauft, mehr Know-how, wie man Marketing macht, mehr Know-how, wie man Menschen begeistert. Denn ich glaube fest, bei allem, was wir tun, eine Sache brauchen wir immer, egal welchen Beruf, das du ausübst, Begeisterungsfähigkeit, Motivationskraft ob du Kunden begeistern musst, Mitarbeiter, ob du Lieferanten begeistern musst, mitzumachen bei einer Geschichte oder deinen Banker. Es geht um Begeisterung. Es geht um die Kraft der Überzeugungskraft. Es geht, sprich, um deine Eigenmotivation. Da kommen manchmal Chefs zu mir und sagen, ja, und wer motiviert mich als Chef? Kann ich dir sagen, niemand. Denn dafür bist du Chef. Dafür bist du die Lokomotive, die die Waggons mit sich zieht. Ich brauche niemanden, der mich früh motiviert. Heute früh um 5 Uhr, da mir meine Frau gesagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich muss jetzt raus, ich muss rüber in die Halle, weil ich mich gefreut habe, weil ich gebrannt habe, weil ich vibriert habe, weil ich stolz und glücklich bin, dass wir das gemeinsam hier geschafft haben. Und da war ich fit und war um 7:30 hier in der Halle gewesen. Ich brauche niemanden, der mich motiviert, denn ich habe eine Aufgabe und ich habe eine Berufung. Und diese Berufung mag ich verloren haben vor 8, 9 Jahren. Aber ich habe sie ja. Wirklich, Gott sei Dank, wiedergefunden. Und deshalb, glaube ich, bin ich so schnell wieder so erfolgreich geworden, wie in diesen 5 Jahren. Und wenn ich das geschafft habe, wir hatten nichts vor 5 Jahren, wir hatten ein paar Millionen weniger als nichts, nämlich Schulden. Ich hatte keine Firma mehr, ich hatte ein paar Millionen Schulden noch für 30 Jahre, ich hatte meine Reputation und meinen Namen verloren. Und damit haben wir neu begonnen. Wir hatten nur 3 Dinge. Wir hatten Glauben, dass wir es packen werden. Ja, wir hatten Gewissheit. Ich wusste es, wir schaffen das. Und meine Frau und Onkel Aki, das waren wir 3, die da begonnen haben, die hatten das auch. Zweitens, wir hatten das Wissen. Wir hatten das Know-how. Ich habe in den letzten 25 Jahren circa 150 Seminare, Kongresse, Symposien besucht. Teilweise waren das schweineteure Dinger irgendwo im Ausland, wo ich anreisen musste. Ich habe 1300 Bücher gelesen in den letzten 25 Jahren und an die 500 Kassetten und CD-Pakete durchgearbeitet. Und ich höre damit nicht auf. Das nächste Buch, was ich jetzt lesen werde, ist das vom Hans-Olaf Fenkel, das ich mir gestern Abend habe widmen lassen. Das wird nächste Woche gelesen und in einer Woche ist das durch. Ich lese heute noch, immer noch, jede Woche. Ein Buch. Und ich besuche immer noch 4, 5 Fortbildungsveranstaltungen jedes Jahr. Das tue ich, obwohl wir erfolgreich sind. Das tue ich, obwohl ich in meinem Metier, und bitte, so wie der Herr Henkel hanseatisch bescheiden ist, bin ich bayerisch ein bisschen aufsprechend. Ich glaube, dass ich in meinem Bereich der Motivation und Persönlichkeitsentwicklung viel, viel Wissen schon besitze. Aber obwohl ich dieses große Wissen in diesem Spezialgebiet habe, höre ich nicht auf, weiter zu lernen. Und das sind die 3 Hauptpunkte, die ich dir mitgeben möchte aus diesem Vortrag. Erstens, glaube an dich. Da fällt mir noch ein Witz ein. 2 Minuten habe ich noch. Einige kennen ihn schon, aber viele kennen ihn nicht. Und zwar Witz von Scotty. Scotty ist 104 Jahre alt und bei blendender Gesundheit, topfit, ja, hat seit ein paar Monaten eine junge Freundin, die ist 54. Und lässt sich alle halbe Jahr von seinem Internisten durchchecken. Ist auch ein Freund von ihm. Der checkt ihn durch und sagt am Ende, Scotty, also unglaublich, deine Werte, die sind, also du bist biologisch gesehen viele Jahre jünger. Top, also klasse. Nur weißt du, du hast ja jetzt die junge Freundin. Ja, sagt Scotty. Bei der einen Sache passt da mal ein bisschen auf. Es könnte in dem Alter möglicherweise gefährlich sein. Scotty guckt ihn an und sagt, was für eine Sache meinst du denn? Und der Arzt druckt drum und sagt, naja, du weißt schon, die eine Sache, Mann und Frau, die man halt als Mann und Frau so gern gemeinsam macht und so, ist eine schöne Sache, darfst du auch machen, aber mach ein bisschen langsamer, pass ein bisschen auf, in dem Alter ist es gefährlich. Scotty guckt ihn und sagt, weiß nicht, was du meinst, was für eine Sache meinst du denn? Dem Arzt ist es peinlich und er druckt noch ein bisschen rum, aber er muss es dann sagen, sagt er, ja, weißt schon, die eine Sache, Mann und Frau, da musst du ein bisschen aufpassen, in dem Alter, es könnte gefährlich sein, Geschlechtsverkehr. Sagt der Scotty, ach, das meinst du? Jetzt will ich dir mal sagen, wie ich die Sache sehe. Wenn sie dabei stirbt, dann stirbt sie halt. Also erstens Glaube, Glaube wie Scotty. Glaube an dich und glaube an deine Berufung, an deine Vision, an deine Aufgabe. Finde eine Aufgabe, die dich beseelt oder wenn du eine hast, dann bringe dich mit ganzem Herzblut ein. Zweitens, das hatten wir auch, das Zweite, was ich dir mitgeben will, das ist eben das Wissen. Das ist das Wissen und die Weisheit, die du dir aufbaust. Weisheit ist gelebtes Wissen. Man kann intellektuelles Wissen aufnehmen auf der Schule, auf der Universität, aus Büchern ohne Ende. Wenn man nicht in die Praxis diese Dinge umsetzt, wenn man sie nicht tut, wenn man sie nicht handelt, bleiben sie intellektuell theoretisch. Was wir aber brauchen, das ist ein Lebenswissen, das ist ein praktisches Wissen und das nennt man Weisheit. Also transferiere Wissen durch Tun, durch Leben, durch Handeln in Weisheit. Und das Dritte ist, und da gibt es nun mal keinen Weg dran vorbei, wir müssen fleißig sein. Und gerade in der jetzigen Zeit, wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen schwieriger sein sollte, dann spuck in die Hände. Hör auf zu jammern, hör auf zu klagen. Die Dinge sind so, wie sie sind. Und sie sind auch nur ein Gedanke. Nimm die Schwierigkeiten, nimm die Probleme, nimm sie an. Sie sind da und mach das Beste raus. Steh auf aus deiner Situation und setze dir möglicherweise neue Ziele, aber stecke dir Ziele und steh auf und glaube an sie. Und du wirst bessere Ergebnisse erzielen, zumindest bessere als der Markt und zumindest ist bessere als deine Mitbewerber. Und die, die jetzt in dieser Krise, das verspreche ich, Bestand haben, die jetzt in dieser Krise an sich arbeiten, die jetzt das Wissen bei sich und bei ihrem Team aufbauen, das werden die Gewinner sein in dem Moment, wenn die Krise vorbei ist und die Konjunktur geht aufwärts. Und ich sage an dieser Stelle, und da bin ich kein Heilseher, irgendwann ist diese Krise vorbei. Es wird aufwärts gehen, so wie es immer aufwärts ging. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einer berühmten Persönlichkeit, der Glauben hatte. Diese Persönlichkeit hieß Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary, für diejenigen, die das nicht oder nicht mehr wissen sollten, das war der Bergsteiger, der als erster den Mount Everest bestiegen hat und dafür in die Geschichte einging. Dieser Sir Edmund Hillary hat es aber nicht auf Anhieb gepackt, sondern er hat einige Versuche unternommen, hat sie teilweise abbrechen müssen, also hatte zwischendurch Misserfolge, Rückschläge zu erleiden. Und jede neue Expedition verdiente er sich durch Vortragsreisen, wo er Dias zeigte und eben dazu etwas erzählte. Einmal war er in der Royal Albert Hall, erzählte eben über diesen Mount Everest, hinten riesengroß der Berg des Mount Everest, der Gipfel. Und er dreht sich gedankenverloren herum, schaut zu diesem Berg auf und vergisst die Tausenden von Zuhörern in der Royal Albert Hall und sagt: Du Berg, du kannst nicht mehr wachsen, aber ich. Und ich sage dir zum Schluss meines Vortrages, die Probleme können nicht mehr wachsen, wenn du aufstehst, aber du. Und darum steh auf, pack die Probleme an, pack aber auch die Chancen an, pack die Zukunft an und freu dich und sei glücklich. Mensch, bei aller Krise, das Leben ist schön und du bist heute hier, freue dich. Nimm dieses Wissen auf, nimm es mit nach Hause und komm ins Handeln. Jeder Mensch kann morgen beginnen, eine neue Richtung einzuschlagen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich zu verändern. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich zu verbessern. Denn jeder Mensch ist von Grund auf ein Adler, weil jeder Mensch als Gewinner geboren wird. Aber oft später nicht das Leben eines Gewinners lebt. Und darum, steh auf, morgen, geh nach Hause, nimm dieses Wissen mit, pack es an und setze es um und bleib dabei. Du bist ein Adler, wir alle sind Adler. Macht's gut und tschüss.
So, lieber Hörer, hier ist wieder Jürgen Höller, Ihr Lebens- und Erfolgsmotivator. Sicherlich haben Sie jetzt beim Anhören dieser CD schon viele neue Erkenntnisse und wertvolle Impulse bekommen, um Ihr Leben zu verbessern. Und ganz bestimmt sind Sie jetzt dem Menschen, der Ihnen diese CD geschenkt hat, mehr als dankbar. Aber es warten ja noch drei überaus wertvolle Geschenke auf Sie und ich möchte Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen und diese drei Geschenke jetzt präsentieren. Geschenk Nummer 1. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel »Und immer wieder aufstehen«, wo ich auf 220 Buchseiten beschreibe, wie ich in meinem Leben den Höhepunkt erreichte, wie ich Fehler machte, wie ich ganz tief stürzte, wie ich aber niemals aufgab und alles wieder von neuem aufbaute, alles verbesserte und mit 10 mentalen Strategien diese Krise, diese größte Krise meines Lebens bewältigte. Und dieses Buch habe ich im Juli 2011 kostenfrei ins Internet gestellt und das ist mein erstes Geschenk. Gehen Sie einfach auf folgende Domain: www.und-immer-wieder-aufstehen.de. Ich wiederhole: www.und-immer-wieder-aufstehen.de. und laden Sie sich dieses spannende, dieses lehrreiche, dieses packende Buch herunter. Es ist vollkommen kostenfrei und Sie dürfen es auch gleich Ihren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen weiter posten und diesen Link weitergeben, so oft Sie wollen. Sicherlich werden auch viele andere Menschen dankbar sein für diesen Tipp. Geschenk Nummer 2. Diese CD, die Sie gerade eben gehört haben und die Ihnen ein Mensch schenkte, dem Sie sehr viel bedeuten, diese CD dürfen Sie so oft Sie wollen, unbegrenzt kopieren und an alle Menschen verteilen, wo Sie der Meinung sind, dass auch diese von diesen Inhalten, von diesen Impulsen profitieren könnten. Also Sie bekommen hiermit meine ausführliche Erlaubnis, diese CD so oft Sie wollen, grenzenlos weiterzugeben, zu kopieren und weiterzugeben für Menschen, die Ihnen sehr am Herzen liegen. So, lieber Hörer, und nun kommen wir zu meiner Meinung nach wertvollsten unter diesen drei Geschenken. Es handelt sich um ein zweitägiges Seminar Power Days. Diese finden mehrmals pro Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz an unterschiedlichen Orten statt. Der Eintrittspreis für dieses zweitägige Einsteigerseminar beträgt normalerweise 1000 Euro. Sie zahlen dafür jedoch nur einen Sonderpreis von 97 Euro. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja, wo ist denn der Haken? Ich möchte Ihnen diesen Haken jetzt gerne erklären. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich selber einmal in einer großen Krise steckte, in einer Lebenskrise und ich weiß, wie man wieder aufsteht, ich weiß, wie man Erfolg produziert, ich weiß, wie man erfolgreich und glücklich leben kann. Und dieses Wissen möchte ich mit so vielen Menschen teilen, wie es nur geht, auch und gerade in meinen Seminaren. Und deshalb verschenkte ich jahrelang dieses Seminar sogar komplett kostenfrei an jeden, der es besuchen wollte. Aber Sie wissen ja, lieber Hörer, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deshalb verlange ich dieses Eintrittspreis für beide Tage inklusive komplettem Handout, das alleine schon 49,95 Euro kostet. Und deshalb mein Tipp. Erkundigen Sie sich jetzt gleich und schreiben Sie uns eine E-Mail an info@jürgenhoeller.com. Ich wiederhole, info@jürgen.höller.com. Schreiben Sie uns und erkundigen Sie sich für diese Power Day und wie die Teilnahme vonstatten geht. Oder noch besser, schreiben Sie gleich, hurra, ich bin mit dabei. Und nun freue ich mich, Sie in Kürze bei diesen Power Days, bei diesem 2-Tage-Erlebnisseminar persönlich begrüßen zu können. Es wird ein fantastisches Seminar, es wird Sie bereichern, es wird Sie aufbauen, es wird Sie mit neuen Erkenntnissen versorgen. Freuen Sie sich auf diese beiden Tage. Ich freue mich auf Sie und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Kraft und viel Lebensglück. Herzlichst, Ihr Jürgen Höller, Ihr Lebens- und Erfolgsmotivator.